Aufnahme und 1, 2, 3. Lena hat geklatscht. So, und wir gehen wieder auf Kopfhörer. Und wir kommen zum
Okay.
Intro. Herzlich willkommen bei, bitte.
Ganz kurz noch, kann ich noch? Gib mir noch eine Sekunde.
Konrad hat schon wieder perfektes Material zum Schneiden.
Scheiße. Ich bin nervös.
1. Du brauchst noch ein bisschen mehr Podcast-Erfahrung, glaube ich.
Ja. Okay, warte, ich mache nur, dass ich mich gerade nochmal entspannt hinsetzen kann, weil ich so nervös bin gerade, okay? Aber sonst ist alles da. Also Wasser ist da, dicke Socken sind da. Die Falten unter mir sind.
Ich sehe jetzt schon, ich habe jetzt schon Konrads
Ach
Intro vor
nein, das
uns.
wäre eine Katze.
Ich hoffe, er schneidet das für uns.
Ja, ich bin mir da auch nicht so.
Grüße gehen raus übrigens an der Stelle an den guten Cutter.
Oh ja, ich bin mal gespannt, was Konrad allgemein dazu sagt. Aber das ist gerade Unterstützung, die ich brauchen kann von meinen Freunden. Und ich denke, da ist er bestimmt auch. Also, oder kann er nachvollziehen, dass wir das heute machen? Okay, okay, ich bin soweit.
Herzlich willkommen zu unserer
Fünften.
Folge Gedanken, Gefühle, Gemüse. Mit in dieser Sonderfolge heute nur Lena und Konrad als ja, Notfallfolge. Spannend, dass wir jetzt direkt schon in Folge
Fünf.
ja, dieses neue Konzept ausprobieren und auch mal nur eine Folge nicht zu dritt, sondern zu zweit aufnehmen. Ihr könnt gespannt sein, weil das jetzt das erste Mal ist. Wie kam es dazu? Ja, Lena hat mich gerade angerufen und gefragt, sie hat gerade ein Thema, was ihr auf der Seele brennt, ob wir nicht direkt dazu eine Folge aufnehmen könnten. Und da ich ja schon Zähne putzen kann und es eigentlich gut gepasst hat, habe ich mich spontan bereit erklärt, mein Mikro aufzubauen und loszustarten. Noch ein Punkt von meiner Seite. Ich finde es eigentlich auch eine schöne Übung für mich, mal so, ich frage oft andere Leute, ja, können wir das machen, können wir das machen und hab oft immer eine genaue Vorstellung, wie Sachen ablaufen sollen oder was ich am Tag machen will. Und für mich ist es eher was Ungewohntes sozusagen, wenn jemand anders spontan was von mir braucht, sozusagen meine Pläne über Bord zu werfen. Und aber heute war das sozusagen hat es eigentlich noch relativ gut gepasst, weil ich jetzt nichts Krasses hatte und fand ich jetzt eine gute Übung für wen anders, spontan was zu machen. Ja. Und ja, Lena, möchtest du mal erzählen, warum du mich angerufen hast oder warum wir jetzt hier Podcast aufnehmen?
Ja, Conny, also erstmal danke für deine wunderbare Anmoderation und dass du dir jetzt hier auch so die Zeit für mich nimmst. Und du auch gleich selber was daraus lernen kannst, offensichtlich. Danke fürs Teilen.
Ja.
Ja, also da merke ich gerade schon, es war gerade irgendwie privat doch einfacher mit dir, überhaupt anzufangen, ins Gespräch zu kommen. Und ja, aber ich versuche es mal.
Wir sind privat.
Ja,
Noch sind wir ja
stimmt, aber ich
privat.
habe ja diese starke Imaginations- oder Vorstellungskraft und das ist ja auch gleich bei der Thematik, um die es geht, Burnout, sehr herausfordernd. Genau, da sind wir eigentlich auch direkt schon beim Kern. Also, warum ich dich heute um diese Notfallfolge quasi gebeten habe, ist, dass ich einfach absolut gerade einen Therapiepartner brauche. Ich heute Nacht so eine schlimme Krise wieder hatte und aber gerade noch nicht den Luxus, dass ich gerade schon einen Therapeut oder irgendjemand am Start habe, dem ich mich anvertrauen
Ja,
kann
ja,
und eigentlich gerade auch
ja.
zwischen den Stühlen sitze, dass meine Eltern für mich da sein wollen und mir anbieten, mich sogar hier abzuholen und zu sich zu holen und ich aber dieses Problem habe, dass meine Eltern, egal wie viel Mühe sie sich geben und wie liebevoll sie zu mir sind, ich mich gerade trotzdem absolut tendenziell eher alleine fühle, weil es einfach schwierig ist, mit Menschen diese Krise durchzustehen, die noch nie solche Erfahrungen in der Art nur ansatzweise gemacht haben. Und da wieder so,
Ja.
irgendwie so, also so Kulturen oder Völker, ich weiß gerade nicht, wie ich das erklären soll, aufeinander, wie heißt es, clashen, aufeinander treffen.
Treffen.
also wo die Gespräche dann doch eher wieder Diskrepanzen hervorrufen, und das ist tendenziell eher schwer, wenn man schon komplett am Boden ist und schon Herzrhythmusstörungen hat und so weiter. Da ist dann jeder Konflikt zu viel, egal wie klein er ist, sozusagen.
Ja, also genau, ich habe jetzt gleich noch die nächste Frage. Ich wollte noch, darf ich eigentlich auch was sagen in der Folge,
Also das
oder?
wäre total,
Meine
also
Gedanken.
grundsätzlich, Conny, ist es eigentlich ganz gut, dass du das fragst. Also ich brauche jetzt gerade wirklich mal einen guten Interviewpartner sozusagen, also der mich interviewt. Ich freue mich, wenn du zu
Ja.
den Sachen was sagst, aber ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen später damit einsteigst und erstmal ich ein
Ja.
bisschen hier meinen Stress und Druck arbeiten kann.
Ja, dann würde ich gerne eigentlich nochmal fragen, dass du erstmal für unsere Zuhörer beschreibst, na, wie denn deine Nacht war oder wie das abgelaufen ist, weil ich glaube, wenn man sowas kennt oder so, kann man sich vielleicht auch unter den Begriffen dann eher was vorstellen oder so, aber wenn man es noch nicht erlebt hat oder so, ich finde es immer mal interessant, mal ja, zu hören, wie sich sowas anfühlt oder wie es abläuft oder was für Gedanken man so hat dann. Und ja. Magst du was mit uns teilen?
Also erstmal danke, Conny. Ich freue mich gerade tierisch, weil ich das von dir eher so kenne, dass du gerne interviewt werden möchtest und auch gerne viel über dich redest. Und bin gerade total
Ja, klar.
dankbar für diese intelligente Frage von dir, weil ich schon so ein bisschen Angst hatte, dass das ein Desaster wird. Dich
Perfekt.
halt als Interview, als Fragensteller so engagieren hat.
Ich bin ein
Ja,
guter
merke ich
Interviewer.
gerade. Also vielen Dank für diese smarte Frage. Oder für diese empathische Frage. Ja, ich hatte gestern Abend schon Einschlafprobleme. Das ist erstmal kein Problem. Da hatte ich neulich schon eine Phase, da konnte ich immer erst um irgendwas zwischen 1 bis 3 Uhr ins Bett gehen. Und das kenne ich jetzt auch schon, wenn man solche Krisen hat und wie man sich selber irgendwie stabil durch Schlafentzug hindurchsteuert sozusagen. Problematisch war es dann aber später, als ich eine Stunde nach dem Einschlafen wieder aufgewacht bin und ja, plötzlich halt eine super starke Panikattacke bekommen hatte und ich eigentlich erstmal nur über eine Aufgabe nachgedacht habe, die ich gerne erledigen würde, was man halt, worüber man halt so nachdenkt um 3 Uhr nachts.
Ja.
Und ja, dann sich halt so super ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt. Es ist so komisch, finde ich, das zu beschreiben, was man da gefühlt hat, aber es, ja, oder soll ich das gerade machen? Ja.
Na klar. Das ist ja das Interessante.
Okay. Na, als ich angefangen habe, so über diese Aufgabe nachzudenken und irgendwie in Gedankenkreisen bin ich immer wieder da gelandet, ist es irgendwie nach kurzer Zeit und sehr plötzlich passiert, dass ich mein Herz halt so super verkrampft hat und es halt super geschmerzt hat. Und ich so einen super generellen Druck irgendwie in meinem Körper auf den Venen gefühlt habe oder auf meinen Adern und gedacht habe, okay, also so scheiße oder what the fuck, was passiert hier gerade? Und da habe ich dann schon gemerkt, als ich mir in den Hals gefasst habe, dass ich schweißgebadet war, schon klitschnass geschwitzt, ohne es zu merken. Und ich einfach nur in diesem Panikzustand war und in dem Moment eigentlich überhaupt nicht reflektieren konnte, was gerade ist. Und ich mir einfach nur super Sorgen gemacht habe, weil ich, also es war eigentlich auch direkt problematisch, das kann ich vielleicht hier gerade noch anfügen. Ich habe gerade super Burnout-Thematiken in meinem Leben und bin dadurch die letzten Wochen immer schon mehr oder weniger relativ niedergestreckt und habe echt wirklich so einen Zusammenbruch und eine Krise nach der nächsten. Und da habe ich mir gedacht, okay, also ich glaube, ich weiß relativ zielsicher, was mein Problem ist. Und weiß aber fast gar nichts darüber und habe mir irgendwie vor 2 Tagen eine Podcast-Folge dazu angehört. Und da hat ein Herr Doktor, der irgendwie so eine ganzheitliche Klinik zur Heilung von, wie hieß das nochmal, Stressfolgeerkrankung, also zur Heilung von Stressfolgeerkrankung, der diese Folge da aufgenommen hat, erzählt, dass man Burnout nicht unterschätzen darf, weil das auch hart an die materielle und körperliche Substanz geht und die Menschen, die das haben, extrem viel höher, ich weiß nicht genau, was das war, irgendwie Herzinfarkt oder so Risikopatienten sind. Und Also ich wusste ja noch nicht, dass es eine Panikattacke ist heute Nacht. Dann ist mir nur noch diese Information eingefallen und dass ich seit 1,5 Wochen wieder richtig, richtig starke Herzrhythmusstörung habe. Nur konnte ich halt super entspannt damit umgehen, weil ich schon so oft vor Jahren Panikattacken hatte und halt schon durch so viele Krisen alleine und selbstständig dadurch gegangen bin, dass ich halt eigentlich auch schon eine ordentliche Resilienz aufgebaut habe in meinem Leben. Und ja, heute Nacht war das aber leider so, dass diese Info tendenziell mich noch mehr psychisch destabilisiert hat und ich dann auch noch Angst hatte, dass ich jetzt einen Herzinfarkt bekomme, weil ich im Moment so schlimme Burnout-Symptome habe. Und ja, genau, das war dann so meine Nacht.
Oh, das hört sich auf jeden Fall nicht sehr angenehm an. Das kenne ich leider auch zu gut. Und magst du noch mal erzählen, warum oder was, wie viel das jetzt mit den Gedanken zu tun hat? Oder waren als erstes sozusagen die Gedanken über deine Aufgabe, die dir Sorgen gemacht hast? Oder?
Ja, absolut.
Später ist es ja dann sozusagen, also das ist ja auch eigentlich dieser Klassiker, dass man hat irgendwas, was einen beunruhigt, dann hat man diese Symptome und dann geht sozusagen die nächsten Gedanken gehen dann über die Symptome weiter und machen auch wieder einen dann an. Und was war sozusagen der Anfang? Also diese Gedanken über die Aufgabe, oder?
Ja, genau. Also das ist auch so irgendwie traurig, sich das einzugestehen, dass nur so ein Gedanke so extreme körperliche Beschwerden irgendwie ja so hervorbringen kann. Ich glaube, deswegen heißen diese erkrankt. Oder werden die auch als psychosomatische Krankheiten eingestuft? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht einmal. Und ja, bei mir ist das ganz klassisch. Ich habe festgestellt, dass ich in einem sehr, sehr schweren und ich glaube einem der letzten Stadien von Burnout bin, habe da gerade drüber gelesen, welche es da so gibt. Und da ist es leider problematisch, dass ich, das weißt du ja auch, Conny, ich in den letzten Jahren erfolgreich mich selbst psychisch in allen möglichen Lebensbereichen selbst therapiert habe und da auch enorme Erfolge in meinem Leben feiern kann. Ich aber die letzten Tage herausgefunden habe, deswegen hier glaube ich auch eine Krise nach der nächsten kommt, dass ich da einen super krassen blinden Fleck hatte. Und das war, dass ich mich wirklich bis gestern, also immer und immer wieder belogen habe, dass ich keinen Burnout habe und dass es nicht so schlimm ist. Und ich, ja, also ich weiß nicht, ob du da jetzt gerade eine Frage zu hast oder ob ich da gerade einfach mal weiter fortschreiten soll.
Ja, machen wir weiter, genau.
Genau, in meinem Monolog. Ich hab halt irgendwie es geschafft, in den letzten Wochen, in diesen Krisen, immer noch so Anteile dieser Problematik zu verdrängen. Und dann war das so, okay, ich habe mit meinen Eltern irgendwie so offen wie noch nie meinen Schmerz aus den letzten Jahren und was für mich alles schlimm war, geteilt. Und auch noch mit anderen Familienmitgliedern. Also ich habe noch nie so sehr das Schweigen gebrochen und konnte mir schon einiges eingestehen. Aber ich hatte immer noch dieses, ja, okay, ich bin gerade an einem der schlimmsten Zusammenbrüche meines Lebens und es wird jeden Tag schlimmer und die Symptome werden immer schlimmer und okay, es geht mir schlecht. Und ja, ich habe verstanden zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich wirklich Hilfe einfordern muss und die brauche, weil ich sonst keine Chancen habe zu überleben. Aber was ich immer noch gesagt habe, mir bis gestern, glaube ich, oder bis vorgestern, weswegen dann schon wieder die nächste Krise kam. Aber das ist ja nur die nächsten 2 Wochen. Also, keine Ahnung, ich habe mir irgendwie eingeredet, ich weiß, es ist so schlimm wie noch nie, aber in 2 Wochen bin ich da wieder raus. Ich habe das immer schon geschafft, mich selbst zu therapieren. So schlimm wird das schon nicht sein. Ich ruhe mich jetzt einfach mal 2 Wochen richtig doll aus und mache halt nichts anderes. Und das wird schon reichen. Und das tut es eben nicht.
Ja. Ich finde, das ist so ein, eigentlich so eine perfekte Beschreibung davon, wie es oft abläuft oder wo ich denke, dass es vielen Leuten so geht, weil das ja eigentlich auch gut meine Erfahrung beschreibt, dass man erstens oft ja einem der objektive Vergleich fehlt, so weil man ist ja leider immer automatisch in sich drin so oder wie auch immer man es beschreiben soll, aber man hat halt man gewöhnt sich halt auch an so vieles oder denkt so, ja, das ist jetzt normal oder ja, das schaffe ich schon oder das geht wieder weg. Und an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes, dass man sozusagen den Optimismus hat, dass man es das selber schafft oder so, aber ich finde, die Gefahr ist, die bei mir auch war, dass man halt sich super an Sachen gewöhnt oder denkt so, ja, ich brauche jetzt noch keine Hilfe oder zögert, Hilfe zu holen und man denkt, ja, anderen geht es ja viel schlechter oder so und dass man sozusagen eigentlich den Punkt verpasst, wo man sich schon lange hätte Hilfe holen sollen oder auch dürfen, und sozusagen dann immer schon, ja, gefühlt viel zu spät ist oder man immer erst Hilfe holt, wenn man, weiß nicht, gefühlt fast stirbt. Und das ist halt so schade, weil ich bin mittlerweile so fest davon überzeugt, dass man erstens ist rein sachlich schon immer viel früher angebracht ist, aber auch rein persönlich ist überhaupt nicht schlimm ist, wenn man sozusagen sagt, okay, krass, ich habe hier eine Sache, die mich, weiß nicht, über Wochen oder Monate stört oder ich damit überfordert bin, sich dann schon Hilfe zu suchen, ist, glaube ich, einfach, also gut, das hat man so nicht gelernt wahrscheinlich und das kommt mir auch immer noch komisch vor, aber es ist eigentlich, wäre es super cool, wenn man das, also ich kann allen nur empfehlen, sich lieber immer Hilfe zu holen, wenn man denkt, na gut, das kriege ich auch alleine hin, weil, also dieses so, das ist ja auch wieder dieses Pareto-Prinzip oder dieses so, ich muss nicht 100% leisten. Ich kann auch sagen, okay, vielleicht kriege ich es auch alleine hin, aber warum habe ich es nicht verdient, mir schon Hilfe zu holen, damit es nicht, es muss nicht, also es muss nicht so immer dieser Ultrakampf sein. Das ist so mein Learning jetzt und ich finde, du hast es super geschrieben, dass man halt irgendwie ja, und wie immer von sich erwartet, ach, muss ich hinkriegen, das kriege ich schon hin und das muss man einfach nicht. Und du hast ja auch, da kannst du ja auch nochmal drüber erzählen jetzt am besten, du hast ja auch diese Erfahrung gemacht, dass es halt, dass das ja auch sozusagen gar nicht schlecht ist, wenn man das vorbeugend sogar benutzt oder weil es braucht ja auch Anlauf, weißt du kannst jetzt mal deine Erfahrung beschreiben, wenn du jetzt merkst, ah krass, ich brauche jetzt Hilfe, dass es ist ja gar nicht so leicht, ja von heute auf morgen direkt Hilfe zu erhalten, ne?
Ja, absolut nicht. Also, ich überlege gerade, ich hatte eigentlich zu dem, was du gerade gesagt hast, noch zwei Punkte, aber die Frage war eigentlich mir.
Ja, sag doch auch, du kannst doch fangen gerne mit denen
Okay.
an, ich erinnere dich wieder an die anderen.
Danke, Conny. Ja, mir ist einfach nur aufgefallen, dass du hast dieses Wort Kampf benutzt und das hat mich irgendwie gerade so getroffen, weil ich gemerkt habe, krass, das war echt. Das ist jetzt schon seit 5 Jahren in meinem Leben, dass ich stillschweigend, ohne das mit anderen zu teilen, diesen Kampf alleine bestreite. Mit immer,
Willkommen im Club.
ich weiß, Conny.
Vielleicht sollten wir so einen Counter einrichten, eine Website mit.
Also bei mir war das zumindest immer so, dass es immer mal bessere Phasen ging, in denen ich mich selber super gut unterstützen konnte, aber auch Phasen, also und das waren viele Phasen, in denen mein Leben so ein absoluter Kampf ums Überleben war und es aber einfach halt keiner mitbekommen hat. Und
Fühle ich.
genau, und dann wollte ich noch zu dem Relativieren was sagen, oder beziehungsweise du hast es eigentlich richtig süß beschrieben, wieso so einen gesunden Optimismus, dass man die Dinge alleine schaffen kann. Also ja, ist bis zu einem gewissen Grad und einer gewissen Gesundheit eine gute Sache. Aber ich habe letzte Woche, als ich auch einen Zusammenbruch hatte, dann bei meiner Mama, die hat mich dann da ab einem gewissen Punkt sicher mit hindurch begleitet, sozusagen. Also da war der Zusammenbruch so schlimm und da kamen so ganz, ganz düstere, depressive Geschichten mit irgendwie an die Oberfläche. Und in solchen Situationen ist es das Schlimmste zu relativieren. Also ich war wirklich an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, im Gespräch war ich so erschöpft und so am Boden zerstört und zutiefst ja, verzweifelt und hoffnungslos, dass ich echt dachte, okay, also wenn ich jetzt hier gerade schnell die Mittel hätte und keine Ahnung, ich habe gedacht, okay, ich hätte jetzt nichts dagegen, das Gespräch zu beenden und gerade einmal kurz in die nächste Inkarnation zu verschwinden oder mich darauf vorzubereiten. Und in so einem Moment, wenn dann noch jemand kommt mit so Relativierungsstrategien, die bei anderen Leuten in kleineren Krisen auch hervorragend funktionieren, dann hatte ich so ein Gefühl, als ich schon so richtig abgrundtief am Boden war, das war so der letzte Kick. Und wenn ich jetzt auf einer Brücke gestanden hätte, wäre ich in dem Moment, als die Person das zu mir gesagt hat, diese Relativierung, wäre ich gesprungen. Und hätte gesagt, okay, adios. Also es ist das Allerschlimmste mit Abstand, wenn man wirklich so, also ich war wirklich nicht so auf irgendwie 5% über dem Boden oder auf der Nulllinie, sondern als ich in diesem Gespräch war, war ich schon absolut im Absturz in den miesesten, düstersten Minustiefen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, es geht anderen Menschen schlimmer, dann, und es fehlt diese Empathie, dann kommt auch noch dazu, dass man sich nicht geliebt, nicht gesehen, nicht wertgeschätzt fühlt und man sich als letzter Dreck und Abfall dieser Welt fühlt. Und das ist wirklich dann das, also kann ich wirklich nur Leuten, die Menschen kennen, die solche Krisen durchleben, niemals relativieren. Das Einzige, was ihr liefern könnt, also aus meiner Perspektive, als das, was ich zumindest gebraucht habe oder hätte, liebevoll zuhören, einfach nur da sein, keine Kritik äußern, und einfach nur, was die Person braucht, in den Arm nehmen und anerkennen, wertschätzen. Also einfach nur empathisch sein und Liebe. Also die eigene Liebe teilen, das ist wirklich das Einzige, was in diesen Situationen noch hilft. Und ich meine damit wirklich Alarmstufe Rot in den aller miesesten und schlimmsten Momenten. Ja, das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal als Ratschlag oder also aus meiner subjektiven, persönlichen Perspektive sozusagen teilen. Ja. Vielleicht trifft es.
Ja, es ist halt einfach schrecklich, wenn sozusagen der Schmerz nicht gesehen oder anerkannt wird und damit einher, wie du gesagt hast, gehen ja dann irgendwie die Selbstvorwürfe, weil man sich selbst es dann aberkennt, weil man denkt, okay, der andere sagt, es geht auch noch schlecht oder so, und man denkt sich so, oh, warum stelle ich mich so an oder so, und das ist ja auch ganz, ganz schrecklich, dann eigentlich sich selbst dann auch noch fertig zu machen für das, was man erlebt oder fühlt. Und ja, ich kann es nur absolut unterschreiben. Ich kenne das auch so, dass es eigentlich ist es von den Leuten gut gemeint, weil sie denken so, oh, es hilft, dann steigert er sich nicht so rein. Mit diesem Relativieren, ja, das habe ich auch manchmal und ja, das geht wieder weg oder so. Und ich finde auch, manchmal hilft's, aber immer eigentlich nur, wenn es nicht so schlimm ist oder so. Wenn ich an dem Tiefpunkt bin, dann fühlt man sich halt nur noch mehr disconnected in dem Moment von der Person oder noch mehr alleingelassen mit deinem Erleben, und das ist ja nicht so cool. Darum finde ich es auch mal ganz toll. Mein Therapeut macht das eigentlich auch immer super. Auch, der sagt auch manchmal so Sachen wie, ja, jetzt ist sozusagen ein Anteil in dir, der alles schlecht sieht oder so. Und er sagt aber eigentlich immer, wenn er sowas sagt oder so, mit so, ja, guck mal, kann man es nicht noch, gibt's da nicht trotzdem noch eine Chance oder sowas, sagt er trotzdem immer oft so dazu, so, ist es trotzdem auf jeden Fall gerade scheiße oder so. Also ich finde das so gut, dass er es manchmal ehrlich anspricht und sagt, ja, es ist auf jeden Fall hart oder so, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber so nach dem Motto, ja, es ist scheiße, aber du musst ja jetzt trotzdem gucken, was du machen kannst oder so. Aber er sagt nicht so, ja, das, also ja, er erkennt es an und dann gucken wir trotzdem nach einer Lösung. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Ich hatte noch nie das Gefühl, als so, dass er da irgendwas relativiert hat oder so. Und ja.
Aber Conny, auch da gibt es nochmal diese Unterscheidung von diesem, es geht mir normal, also sehr schwer zu erklären. Ich bin normal psychisch schwer krank und ich bin gerade so kurz vorm, ich drehe mir selbst den Hahn ab. Also das ist für mich, habe ich jetzt so schön nochmal so frisch die Erfahrung gemacht, dass es da nochmal einen kleinen Unterschied gibt sozusagen. Und wenn du in diesem Worst Case, in dieser Worst Case Situation bist, dann ist, finde ich, sogar aus meiner eigenen Erfahrung sogar das falsch zu fragen, was gibt es jetzt noch Positives? Also da, ich finde diese Situation.
Ja, das ist ja, war jetzt ja auch bei mir eher eine Erfahrung nach so nach mehreren Malen Therapie so, aber ja, na klar, ein guter Therapeut wird jetzt am Anfang nicht gleich schon wieder und was leisten wollen oder so mit dir, sondern erstmal, ja, dich abholen, wo man es ist.
Ich würde auch zu der, also Sache, die du gerade angesprochen hast, noch, also noch einmal etwas hinzufügen, dieses, was das Problem ist, wenn jemand nicht empathisch oder liebevoll in der Situation ist in so einer krassen Krise. Genau, dass einfach Selbstvorwürfe das Letzte ist, was man halt noch brauchen kann, wenn man am Boden ist,
Ja.
und einfach, dass sich die Leute darüber im Klaren werden sollten, im besten Falle, wie absolut psychisch destabilisierend das zusätzlich noch ist, wenn die Person, die irgendwie schon so 100 Meter unterm Boden steckt oder im Minus, man dann auch noch, dass die Situation in Frage stellt und nochmal so eine Schippe an psychischer Belastung und Schwere drauflegt, sozusagen durch dieses psychische Destabilisieren und in Frage stellen, verfühlst du
Ja.
dich da nicht gerade oder übertreibst du nicht gerade so, das ist dann einfach so, also das ist wirklich das Letzte und Schlechteste, was man da machen kann.
Das Ding ist ja, dass es ja objektiv ist, es ja oft übertrieben, aber das Ding ist, was man raffen muss, ist es halt ja gerade das Problem der psychischen Erkrankung oder so, dass man ja, es nicht, also, dass man halt gerade die Gedanken oder die Ängste halt Sachen übertreiben muss, ist ja aber trotzdem dann für einen die
Ja,
Realität.
absolut.
Es hilft ja nicht, das ist ja so schön, wenn jemand sagt, ja, aber guck doch mal, eigentlich ist doch gar nicht, das ist ja dieses große Missverständnis, ist einfach, wie es gibt ja auch diesen schönen Spruch oder so, es muss nicht die Realität sein, aber es ist trotzdem, das Gefühl ist trotzdem real oder die Angst ist trotzdem real, die man hat.
Ich finde das auch immer wieder krass. Also ich mache auch die Erfahrung, dass irgendwie mir nahestehende Familienmitglieder oder vielleicht auch Freunde oder Bekannte dann sagen wollen, ja, aber von außen fühle ich das gar nicht so. Und dann in diesen Momenten denke ich, okay, ich hatte gerade irgendwie, also ich hatte so eine schlimme Krise, dass ich über Selbstmord nachgedacht habe. Ich habe so einen Schmerz, so ein Leid durchlebt. Mein Körper hat sich auf Null gestellt. Ich hatte einen Nervensystemkrampfanfall. Ich konnte mich stundenlang nicht mehr bewegen. Ich habe so viel geweint. Du hast nichts davon mitbekommen. Und du, also du nimmst es dir dann heraus, von auszusagen, aber ich fühle es nicht so. Also das ist für mich, es ist so schwer. Es ist so schwer und keine Ahnung. Ich finde, deswegen ist es halt in solchen Zeiten auch so schwer. Du kannst halt, das ist halt meine, also ich nehme jetzt gerade noch eine Frage vorweg, die ich eigentlich für dich, das ist so witzig, die ich für dich, Conny, aufgeschrieben habe, zum Thema sich alleine fühlen in diesen Situationen. Weil es gibt fast niemanden, mit dem du in der Zeit reden kannst, weil es keiner irgendwie nachempfinden kann. Also gerade bei den Leuten, die keine Erfahrung damit haben. Ja, ich habe gerade selber ein bisschen den Faden verloren, aber eigentlich wollte ich darauf so ein bisschen
Nicht schlimm.
eingehen.
Aber das ist, ja, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis, dass du, also du darfst dann auf jeden Fall, ich finde, man darf da auch dann mit, ja, es ist mal, man kann in einem anderen Schritt, wenn es einem besser geht oder so, kann man versuchen, das sagen, oder sich das, es ist halt einfach leider so, dass jemand, der es nicht erlebt hat, das nie wird nachvollziehen können, richtig. Das ist halt leider einfach so ein Fakt, aber trotzdem kann man halt in dem Moment, denke ich, trotzdem seine Wut äußern oder so, dass es einfach gerade dann unsensibel war oder die Person dann einfach nicht den Position hat, das sich rauszunehmen, das einschätzen können zu wollen. Aber deswegen als, weiß ich nicht, wenn wir jetzt sagen, was kann man denn dann überhaupt machen? Man darf einfach herausfinden, glaube ich, also, wie du gesagt hast, das ist einfach, dass man erkennen muss, dass man, glaube ich, niemals, dass du einfach, auch wenn die anderen, wie manchmal der Partner oder wer auch immer, oder die Familie, die wollen ja das manchmal vielleicht so geben, aber wenn man es selbst nicht erlebt hat, ist es einfach gefühlt unmöglich, weil man einfach, ja, mir fällt jetzt gerade keine coole Metapher ein, so, aber von zwei unterschiedlichen Positionen trifft und dann finde ich das,
Ja,
ja.
also erstmal habe ich eine super schöne Metapher, die hilft. Und
Ja,
dann
sag
habe
mal.
ich auch noch was ganz Wichtiges dazu zu sagen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, wenn du deinen Gedanken noch ausformulieren möchtest gerade.
Ich wollte nur sagen, dass es halt der einfachste kurzzeitige vielleicht Erleichterungshilfeweg ist erstmal. Ich finde es immer schön, wenn man, egal wo jetzt YouTube, soziale Medien oder so, wenn man irgendwas und das folgt, was halt mit diesem Thema zu tun hat, gibt es so oft sehr, sehr tolle Kommentare zu diesem Thema, wo man einfach dieses Gefühl kriegt von, ah krass, die wissen, wie es sich anfühlt oder so. Das ist immer schon mal, hilft oft kurzfristig sozusagen gegen diese Einsamkeit, weil man sieht, ah, es gibt noch andere Leute, die das erleben und wissen, worüber sie reden. Und dann natürlich, da kannst du ja auch nochmal erzählen, gleich nach deinen Gedanken, wie es da bei dir läuft. Es hört sich halt zwar altbacken an oder es hört sich erstmal weird an, aber ich muss, das ist aus meiner Erfahrung, kann ich nur sagen, dass Selbsthilfegruppen eigentlich genau diesen Mangel oder einen Teil davon beheben können, weil du, also sozusagen, ist es sozusagen genau diese Schnittstelle zwischen online, ist zwar ganz cool, aber du, ist es natürlich schön, wie Familie oder so, persönlich in Kontakt mit Leuten zu sein, weil die Familie versteht es oft nicht. Und ist es einfach ganz schön, persönlichen Kontakt mit Leuten zu haben, die ähnliche Sachen erleben. Kann natürlich bei jedem anders sein oder bis man nach auch eine. Kommt auch natürlich immer auf die Gruppe an oder so, aber tendenziell ist es sowas, finde ich auch immer ein Potenzial wert. Ja.
Ja, danke für diesen Impuls. Das ist auf jeden Fall eine super coole und sinnvolle Sache. Ja, also die Metapher. Ich mag eigentlich eine Metapher, witzigerweise. Ich glaube, das kommt aus der Bibel und dem Christentum, dieses blinde sehend machen. Du kannst einfach jemanden, der diese Möglichkeit einfach so absolut nicht hat, wir haben nicht diese Wunderheilungsmöglichkeiten, um Menschen die Augen zu öffnen, die für bestimmte Erfahrungen halt noch so komplett verschlossen sind. Und also das finde ich an der Stelle mal eine kraftvolle Metapher, das einfach nicht zu machen. Also mir ist das leider noch nicht gelungen. Da.
Eigentlich ist es so, als wenn du einem Blinden erklären willst, was Farben
Ja, oder
sind.
so. Genau, Dankeschön, das ist.
Das ist eigentlich genauso, das wird ein gutes Zitat, sage ich, sehe ich schon beim Post. Blinden erklären, was Farben sind, ist wie einem Gesunden erklären, wie sich eine psychische Erkrankung
Ja,
anfühlt.
Dankeschön. Das ist wirklich sehr cool. Oder sehr, sehr prägnant oder klar. Genau, und dann hatte ich noch was ganz Wichtiges zu dem Thema mitteilen. Jetzt habe ich leider ein bisschen vergessen, was du dazu jetzt gesagt hattest, aber mit der Thematik Einsamkeit, genau. Also bei mir ist gerade so das akute Problem. Also ich bin gerade wirklich in einem akuten Krankheitszustand, und habe jetzt schon so viele Zusammenbrüche erlitten und bräuchte tendenziell ein liebevolles Umfeld und jemand, der um mich rum und der für mich da ist. Was aber für mich nicht möglich ist, irgendwie jetzt so easy Zeit mit meiner Familie und mit meinen Eltern an erster Stelle zu verbringen, auch wenn die sich so viel Mühe geben, liebevoll da zu sein und mich zu unterstützen. Aber das Problem ist, dass ich gerade an einem Punkt bin, wo ich nichts mehr puffern kann. Also in diesem Gespräch versuche ich das oder ist das gerade noch so Überlebensstrategie, dass ich hier nicht mein ganzes Drama und das zu den tiefsten Abfall, düsterste Emotionen sozusagen herauslasse, sondern ich bin bemüht, ich atme durch und ich versuche klar zu sprechen, aber der Zustand meines Seins oder meiner Seele, meines Körpers gerade ist eigentlich alles rauszulassen und wütend zu schreien und ja, halt wieder zusammenzubrechen und so, das ist eigentlich das, wonach ich mich gerade natürlicherweise eher fühle, aber das würde bedeuten, also dieses ganze Drama herauszulassen. Das ist ja eigentlich kein Drama, sondern das ist einfach dann nur, das sind die Emotionen, die hier gerade so wild toben und ein Ausdruck der Erschöpfung. Das Problem aber an der Situation ist, dass meine Eltern, genau wie die meisten Menschen, die ich je kennengelernt habe, überhaupt nicht vorbereitet wurden, oder da irgendwie Erfahrung mit haben, mit krisensensibler Kommunikation und Umgang mit schwer, psychisch schwer Erkrankten, die einfach auch diesen Dampf ablassen müssen, damit da überhaupt psychische Gesundheit entstehen kann. Und das Problem ist, wenn ich das alles rauslasse, laut werde, wütend werde, dann wird das alles direkt persönlich genommen und dann kriege ich aber Drama um die Ohren gehauen. Und bei mir ist es jetzt so, wo ich fühle, dass ich kurz vor dem nächsten Zusammenbruch eher bin tendenziell und ich gerade schon froh bin, gerade habe ich nur leichte Herzrhythmusstörung während des Gesprächs, kann hier gerade ruhig und sanft reden, aber ich fühle trotzdem, dass es nah ist und dass ich das jetzt nicht heranmanifestieren oder mich da hier reinsteigern möchte, aber ich muss damit rechnen, dass in den nächsten Stunden oder Tagen vielleicht noch einmal sich eine Krise zeigt. Und es ist so schwer, wenn so dein Umfeld voll ist mit eigenem unverarbeitetem Schmerz und die alle irgendwie so als Coping-Strategie verdrängen haben. Das möchte ich jetzt auch gar nicht verurteilen. Ich finde das eine hervorragende Überlebensstrategie und die ist auf eine bestimmte Art und Weise super smart und clever. Was aber problematisch ist, weil sich das im Umgang in Krisensituationen dann zeigt, dass die Krisen anderer dann auch gleich zutage treten. Und das ist etwas, was ich halt gerade 0% ertragen kann. Das bedeutet, ich kann eigentlich gerade nicht alleine sein, weil es mir so schlecht geht, aber ich habe auch keinen Rückzugsort, der für mich gerade psychisch stabil ist oder der genug haltgebend ist und deswegen fühle ich mich so furchtbar einsam und allein. Und um meinen Monolog abzuschließen, es ist, um einfach vielleicht nochmal die Leute, die hier gerade vielleicht zuhören, abzuholen. Für mich ist gerade die Situation wirklich, ich habe heute Morgen am Frühstücksbrett gestanden und mein Obst geschnippelt und dachte wirklich, oh mein Gott, Lena, es geht mir gerade psychisch so schlecht. Ich weiß echt nicht, wie ich diesen Tag überleben soll. Ich bin alleine, ich brauche gerade akut psychische Unterstützung. Ich würde mich, wenn ich das könnte, sofort in eine Klinik überweisen. Ich würde nicht mal meinen Koffer packen. Ich würde sofort hingehen und sagen, so alles, also alle Geschütze runterlassen, so alles, alle Hüllen fallen lassen und sage, Leute, ich bin psychisch gerade so krank und am Ende, brauche gerade einfach nur Unterstützung. Und es ist egal wer, Hauptsache ist eine Person, die für mich vertrauenswürdig ist. Und das ist nochmal so eine Thematik, ich wünschte, dass Geld da keine Rolle spielen würde. Ich brauche einfach nur fucking jemand gerade, weil ich es überhaupt nicht mehr alleine bewältigen kann. Und das habe ich leider gerade nicht. Und das macht mir auch gerade so viel Angst.
Warum hast du gesagt, wenn du es könntest?
Ist das mit der Klinik?
Ja.
Okay. Okay, ich muss einmal kurz durchatmen. Also das ist eigentlich, diese Frage macht gleich schon das nächste Fass auf und das ist das Thema Geld und warum Finanzen und Unterstützung im Burnout gerade so eine große Rolle spielen. Es ist jetzt gerade so, dass ich das Glück hatte, da ich gerade kaum eine Aufgabe machen kann, weil mich alles überfordert und ich so schnell diese starken Stresssymptome bekomme und mein Herz anfängt zu krampfen, so ich kann einfach gerade nicht viel machen. Da hatte ich das Glück, dass nach meinen so Herz- oder Seelenimpulsen ich auf bestimmte Informationen gestoßen bin oder gestolpert bin, bei denen ich sofort so das grüne Licht von meinem ganzen Körper, Geist, Seele, System quasi bekommen habe, okay, das kannst du machen, da kannst du hin. Und das ist eine private Klinik in Bonn für Stressfolge, zur Heilung von diesen Stressfolgeerkrankungen. Und dann ist es eine Notfallpsychotherapeutin, die auf Burnout spezialisiert ist. Jetzt ist es so, dass ich von meiner Familie schon auf diese liebevolle Unterstützung zählen kann. Es aber nicht so ist, dass sie sagt, okay, du kannst jetzt hier irgendwie alles machen, was du möchtest. Und da gibt es finanzielle Grenzen, weil, also, ich möchte das jetzt nicht verurteilend sagen, aber es ist, glaube ich, einfach noch nicht so angekommen, wie schlimm eine Krise ist. Und da sagt irgendwie jetzt keiner, Lena, dir stehen irgendwie finanziell alle Möglichkeiten der Welt zur Verfügung. Und das ist so toll, dass du dieses großartige Glück hattest, auf Informationen gestoßen zu sein, wo du diese dieses Vertrauen in die Institution hast und dir vorstellen kannst, dich genau den zu öffnen, sondern nein, jetzt kommt erstmal die Diskussion, okay, wie kriegen wir einen Kompromiss hin zwischen, es wird nicht zu teuer und es dient dir. Und ich muss sagen, da bin ich jetzt bei der Frage schon so erschöpft, dass ich mich schon direkt wieder gar nicht mehr um die Thematik kümmern kann. Also ich bin leider nicht in dieser begünstigten Situation, dass ich reich wäre oder ich jemanden in meinem Leben hätte, dem meine Gesundheit oder mein Wohl so viel wert wäre, dass man es einfach versucht und mich da mit allem unterstützt, was möglich ist, sondern da ist schon viele liebevolle Unterstützung da, aber leider gerade also nicht so, dass ich irgendwie Hoffnung hätte, also dass ich da relativ schnell die Hilfe bekommen kann, die ich wirklich brauche und ja, die ich auch von Herzen fühle, wofür ich mich öffnen könnte.
Wo hast du denn die Notfallpsychotherapeutin gefunden?
Das ist eigentlich total cool. Also ich habe, als ich schon vor in den letzten 2 Wochen mir so langsam immer mehr das Licht aufgegangen ist, was so die Kernproblematik und der blinde Fleck in meinem Leben ist, nämlich diese kranke oder krasse Burnout-Erkrankung, da habe ich angefangen auf Instagram wirklich mir auch diese Vorbilder zu suchen und da bin ich über die gestolpert und was super, super schön war, ich habe ihn gefolgt. Und habe ganz kurze Zeit später eine total liebevolle Willkommensnachricht von ihr privat bekommen, die sich auch überhaupt nicht so nach Systemnachricht angefühlt hat, wie von anderen Institutionen, mit denen ich in Kontakt war, sondern so richtig von Herzen willkommen in meiner Community. Wenn du Anregungen und Fragen hast zu der Thematik, bitte melde dich von Herzen gerne und wir können in den Austausch kommen und so weiter. Und das hatte ich dann irgendwie, aber ich habe mich dafür bedankt und erstmal das Gespräch geschlossen. Und jetzt ist mir das aber irgendwie vor 1-2 Tagen wieder so richtig wie so ein Hammer in mein Bewusstsein zurückgekehrt und ich dachte, ich keine Ahnung, das weiß man vorher nie, das kann auch eine große Enttäuschung werden, es kann sein, dass es am Ende gar nicht matcht und das nur ein Glückstreffer war, dass es sich am Anfang so matchend angefühlt hat von der Chemie, aber ich dachte, okay, also es ist für mich schon ein Wunder, dass ich gerade überhaupt diese Energie aufwenden kann, gerade in dieser Krise, mich irgendwem Neues zu öffnen und ich bin super dankbar, dass es für diese Frau ist und ich hoffe halt, dass es dann finanziell irgendwie zu stemmen ist für die Menschen. Ja.
Also ich kenne es auf jeden Fall gut und ich oder ich hätte jetzt auch noch ein paar interessante Sachen zu sagen. Muss mal sagen, ob du jetzt meine Perspektive da noch mal drauf hören möchtest.
Ja, gerne.
Also vielleicht hilft es dir auch einfach noch mal ein bisschen besser, das für dich einzuordnen. Also ich kenne absolut diesen Punkt und oder dieses Gefühl, so oh mein Gott, ich habe irgendwo ein gutes Gefühl, das könnte mir helfen oder so. Oder ich habe was gelesen und das ist vielleicht bei mir auf jeden Fall auch so ein ADS-Ding, dass ich jetzt sozusagen irgendwo jemand macht einen Beitrag oder so, ich denke so, wow, das spricht mir so aus dem Herzen. Genau, das ist dann, weiß nicht, der Professor aus der Schweiz oder so, und dann denke ich mir so, oh mein Gott, ich brauche genau den, der kann mir helfen, der versteht mich und ich kann sozusagen. Und ich denke mir so, oh mein Gott, wie kriege ich das bloß hin und warum wohnt er nicht hier oder so und so eine Fragen. Und ich kann sozusagen, diese Gedanken hatte ich auch alle und das alles öfters und so und oh, warum ist das so teuer, dies, das. Und wäre ich doch nur reich und sozusagen jetzt, wo ich ein bisschen mehr Abstand habe, kann ich sozusagen sagen, dass das ja, also bei mir auf jeden Fall auch ein ADS-Ding ist, aber es ist auch diese berechtigte Verzweiflung, die man natürlich auch hat und dass man einfach froh ist, dass man irgendwo dieses gute Gefühl hat oder so. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt macht sie es noch nicht unbedingt Hoffnung, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass das erstmal so diese normale Reaktion ist, aber es auch trotzdem noch andere Hilfe gibt, die auch gut zu einem passt und es die einen auch versteht und die halt verfügbar ist. Und das ist halt auch so dieses eine Ding, dieser Verzweiflung, dass man denkt, oh Gott, es wird das nie nirgendwo anders geben oder so. Diese Gedanken hatte ich ja auch alle. Und noch zu dem zweiten Punkt von dir, was mir da auch noch eingefallen ist. Ich will da jetzt gar nichts irgendwie schlecht machen oder so, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass man halt in so einer verzweifelten Situation ist und dann sozusagen auch alles gerne annimmt. Und ich habe witzigerweise, ich glaube, du hast mir das empfohlen oder so, jetzt wo du sagst, du hast so eine tolle Nachricht bekommen, ich habe halt genau die gleiche Nachricht bekommen, weißt du? Witzigerweise. Also ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, von welchem Profil du geredet hast gerade. und das, also, ich will mich jetzt ja gar nicht irgendwie weit aus dem Fenster legen, aber aus meiner Perspektive jetzt fand ich das dann schon eher wieder ein bisschen zass und ich habe sozusagen erstmal, würde ich sozusagen, ja, mit so einem großen Medienauftritt und das ist, ich habe sogar oft mehr Vertrauen dann in Menschen, die sozusagen einfach bodenständig ihrer Arbeit nachgehen und deren Website oder so ist dann vielleicht einfach nur Burnout-Beratung. Es hört sich nicht alles so geil und shiny an oder so, weißt du, aber wenn ich, da steht auch schon wieder Coach und Speaker und ich weiß nicht, vielleicht ist, ja, ich weiß gar nicht, was jetzt eigentlich mein Punkt ist. Mein Punkt ist, dass es ganz normal ist, dass man sozusagen nur das Beste für sich haben will, was am schnellsten hilft. Aber ich kann dir auf jeden Fall voll sagen, auf vollsten Herzen sagen, dass es noch tausend andere Möglichkeiten immer für einen gibt, die man leider nicht sieht gerade und es oft einem sogar mehr hilft, jetzt gerade, wir kommen ja auch sogar aus so einer langen Zeit mit Instagram und diesen ganzen Bubbles und alles und immer, dass es sogar echt hilfreich ist, wenn man mit einem bodenständigen Menschen arbeitet, der keine tollen Posts macht, der nicht unheimlich tolle Versprechungen hat, sondern einfach nur sagt, ja, ich mache hier meinen Job und das wird schwer, aber also das finde ich irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen will. Aber hast du irgendwas verstanden oder hast du irgendwas, hat dir das irgendwas gebracht oder hat dich das nur getriggert oder?
Es war eine ganz wunderbare Mischung aus Trigger und es hat geholfen. Also da kann ich mich gar nicht beklagen. Also ich würde vielleicht trotzdem noch einmal dazu anmerken, also klar, Conny, es mag sogar sein, dass du genau von der gleichen Frau bei Instagram also genau die gleiche Nachricht bekommen hast und so weiter. Ich würde trotzdem aber sagen, Vorsicht, also solange wir das noch nicht zusammen irgendwie konkret abgestimmt haben, gibt es halt immer noch tausende Leute, eigentlich sogar Millionen. Also auf Instagram, weißt du?
Ich weiß, Lena, dass es die gleiche Nachricht ist.
Okay, ich würde sagen, das können wir vielleicht nach der Aufnahme nochmal zusammen abchecken, aber ich werde immer vorsichtig sein mit dieser, also das, ich hoffe, dass, ach nee, ich hab, das ist so ein Triggerwort, das möchte ich gar nicht sagen. Also ich weiß nicht.
Fängt der Name mit D an?
Ich war eigentlich sowas wie Überheblichkeit sagen.
Ach so.
also definitiv zu wissen, aber tatsächlich ja Volltreffer. das ist natürlich jetzt gerade in meiner Situation auch mega nervig, sich das einzugestehen. Okay, vielleicht das war doch eine Systemnachricht, aber das, ja genau, möchte ich auch genauso ausdrücken. Was ich zu meiner Verteidigung sagen kann, ist, dass ich trotzdem jetzt schon im privaten Kontakt war, weil wir einen Erstgesprächstermin ausgemacht haben. Und sie genau den Termin nicht kann. Und das ein bisschen, also jenseits von ihren festen Kalenderzeiten, die man halt, wo man sich online eintragen kann, wir halt in so einen privaten Austausch gegangen sind und ich trotzdem so voll das warme und aufrichtige, offene Gefühl habe sozusagen von der Kommunikation von der Frau. Aber das ist jetzt irgendwie auch verlieren im Detail. Was ich aber trotzdem noch gerne zur Unterscheidung auf den Tisch bringen würde. Conny, ich weiß, du hast ja extrem diese Verstandesthematiken. Du hast ja so einen wundervoll krass arbeitenden Verstand. Ich arbeite in den Verstand und ich weiß ich auch, nur ein bisschen auf eine andere Art und Weise, weil es trotzdem bei mir im Alltag ganz oft so ist, dass ich nicht mit dem, also ich treffe mit dem Verstand halt gar keine Entscheidung mehr fast in meinem Leben, sondern ich gehe immer in so einen meditativen Zustand, gehe aus dem Mangel raus, verbinde mich mit meinem Herzen und frage mein Herz. Und was mich halt so traurig macht, ist, ich
Ja.
habe, ich glaube schon mit dem Verstand, dass es möglich ist, dass es da ganz viele tolle Unterstützer oder Unterstützerinnen geben kann. Nur habe ich gerade gar keine Kraft, das alleine zu recherchieren, weil ich so schnell ausbrenne.
Ja.
Und das Zweite ist halt, wenn ich dann schon das Glück habe und es fällt mir in meinem Leben schon so, und du weißt nicht, also ich würde das sagen, göttlich zu, diese besonderen Institutionen oder Menschen, wo ich sofort so grünes Licht von meiner inneren Führung, also aus meinem Herzen bekomme, ist das für
Ja.
mich halt nicht so ADS-mäßig, ich möchte unbedingt den krassesten Besten haben, sondern das sind also Informationen, die
Ja.
sind mir zufällig zugekommen und also ich habe
Ja.
halt grünes Licht bekommen und dann ist es halt so deswegen für mich so traurig. Also ich glaube ja daran, dass es andere Möglichkeiten gibt, aber ich weiß nicht, wie viel es, ja.
Aber was war jetzt? Ich habe, was war mit dem Erstgespräch?
Wie das Erstgespräch, das ist jetzt am Dienstag.
Ja, aber ist doch
Ja, das ist
super.
schön. Und das ist ein,
Ich weiß auch nicht, also,
ja, ich
ja.
wollte nur sagen, das ist ein kostenfreies Erstgespräch und da bekomme ich dann
Ja.
halt auch eine Kostenübersicht für, ich weiß es nicht, für was sie für Angebote hat und auch wenn das alles zu teuer ist. Ich habe halt trotzdem jetzt auch mit einer, also bevor du gleich losschießt, Conny, gerade mit einer Institution aus Österreich für Hochsensible gesprochen und hatte da auch ein kostenloses Erstgespräch, was mir einen super liebevollen Impuls für mein Leben mitgegeben hat. Deswegen war es halt schon bereichernd und auch wenn ich mir das
Ja.
vielleicht nicht leisten kann oder ich nicht die Unterstützung bekomme, vielleicht von der Frau Unterstützung zu bekommen, ist, hat es halt vielleicht trotzdem irgendeinen tollen Impuls oder einen Hinweis oder ja, einen Rat für mich bekommen.
Ja. Ich wollte nur sagen, es ist doch eigentlich, weißt du denn überhaupt jetzt schon, ob es so teuer ist bei der?
Ich habe leider keine Kostenübersicht gefunden, das ist immer schon.
Ja, genau, das ist ja, dann freue ich, würde sagen, freue ich erstmal aufs Erstgespräch und vielleicht kannst du dann auch mit der Kostenübersicht trotzdem, vielleicht ist der Kompromiss mit deinen Eltern ja auch einfach, du probier, darfst es erstmal ausprobieren und wenn es dir super hilft, also das ist bei meinen Eltern eigentlich immer so gerade der Fall, dass sie sozusagen, okay, von mir aus probier es aus, weil sie halt auch die Einstellung haben, oder gut, das, da kann ich leider nicht für alles sprechen, aber ich bin halt super dankbar, dass meine Eltern immer die Einstellung haben, okay, wenn es nur ums Geld geht, ist nicht so wichtig. Hauptsache, du überlebst es irgendwie. Und natürlich kann ich mir jetzt auch nicht sonst was raussuchen, aber bis jetzt war halt immer, haben wir immer zusammen eine Lösung gefunden, mit der ich zufrieden war. Und es war halt immer dieses, der Kompromiss, okay, probier es halt aus, ob es hilft. Ja. Und vielleicht ist das ja schon mal eine gute Sache dann mit der Kostenaufstellung. Und ich finde auch, so lief es ja bei mir auch, dass sozusagen sowas Privates und Teures war sozusagen bei mir ultra wichtig als Überbrückung, bis ich sozusagen einen von der Krankenkasse vernünftig bezahlten Therapieplatz gefunden habe. Und vielleicht könnte das ja für dich auch genau dieser Weg sein, dass man, weil wir so privilegiert sind, die Chance hat, diese Scheißzeit, bis man einen Platz kriegt irgendwo von einem Fachmann noch sich trotzdem schon unterstützen zu lassen, dass man diese Zeit bis dahin übersteht.
Danke, Conny. Das ist ein super, smarter Ratschlag auf jeden Fall in der Situation. Das klingt.
Und das können wir eigentlich direkt allen empfehlen, die bis hierhin zugehört haben, dass man in dieser Drecksituation, wo man monatelang auf einen Therapieplatz warten muss, einfach schaut, ob man in, nicht in Selbsthilfegruppen oder in dann vielleicht sogar in einem Coaching oder so, wenn man auch, wenn man sich's nur vielleicht einmal leisten kann oder so, dass man da irgendwie was hat oder Sozialarbeiter oder Beratungsstellen oder so, oder es gibt auch irgendwie kostenlose Angebote manchmal von irgendwelchen Organisationen, dass man es schafft, diese Zeit zu überbrücken, bis man, was anderes hat.
Oh, ich liebe deine authentische Kommunikation so frei heraus, so dolle, Conny, wirklich. Naja. Ich glaube, ich möchte auch am Ende der Folge gerne einmal eine Lanze für dich brechen oder wie man das sagt und gerne nochmal ein tolles Feedback zu dir als Freund geben. Aber ich hätte vorher noch eine Thematik, die jetzt gerade im Zusammenhang noch gut passt.
Ja.
Das ist auch nur eine Kleinigkeit und das war jetzt nochmal um nochmal das abzuschließen für mich, das Thema Geld und warum eine Unterstützung im Burnout gerade so eine große Rolle spielt, oder auch finanziell.
Ja.
Also aus ganz eigener Erfahrung, und ich nehme mal an, dass es dann den meisten Leuten, die Burnout haben, halt irgendwie auch so ähnlich gehen kann, außer die sind in der Situation, dass sie gerade eher soziale Hilfe empfangen oder so. Also ich glaube, das Tückische an Burnout ist halt, dass du nicht arbeiten kannst. Du bist halt so, also mit dieser Stressfolgeerkrankung so erschöpft und erledigt, dass du es einfach nicht kannst. Und das ist dann bei vielen Menschen, dass es, bei einigen dauert das dann vielleicht nur 4 Wochen, aber ich habe schon gelesen, dass das auch gut mal ein halbes Jahr dauern kann oder, weiß ich, was ich gelesen hatte, auch mal ein Jahr oder so, um das erfolgreich vollständig auszutherapieren. Und auch, ich glaube, ich habe auch gelesen, dass die Rückfallquote irgendwie bei 70% liegt oder so. Das war auf jeden Fall eine enorm hohe Zahl. Ich denke immer bei den Fällen, wo sich nicht genug die Zeit genommen wird, die Verhaltensweisen auch so zu verändern, dass der Patient oder die Patientin die Chance hat, nachhaltig irgendwie einen überlebensfähigen und sich selbst tragenden Lifestyle zu entwickeln. Aber genau, worauf ich hinaus wollte, ist, dass genau das dieser tückische Scheiß ist an so Krankheiten, die einen so niederstrecken. Ich merke auch gerade, es ist eigentlich egal, ob es Burnout oder Depression ist oder so, wo du nicht mehr arbeiten kannst. Und wenn du nicht gerade einen krassen finanziellen Puffer hast, du entweder, und da sind, gehören wir schon zu den Privilegierten, noch irgendwie Familienmitglieder, Verwandte, Bekannte oder aufopfernde oder liebevolle Freunde oder was auch immer hast, die dir Geld leihen oder dich übergänglich finanziell unterstützen. Ich habe den Faden verloren. Also auf jeden Fall, dass es auch Leute gibt, die ja nicht einmal das haben. Und ich finde es auch so schwer, dann, wenn man so erschöpft ist, sich dann noch mit den Ämtern herumzuschlagen und auch noch Bürgergeld zu beantragen und dann auch nur irgendwie, dass noch nicht mal so richtig die Grundbedürfnisse als Mensch befriedigt sind und du aber aus dieser existenziellen Not und nicht mal die Grundbedürfnisse stimmen, eigentlich auch noch dann psychisch heilen sollst oder eine schwere Erkrankung heilen sollst oder so. Also ich hasse es, dass dieser Faktor Geld so eine wichtige Rolle spielt, wenn man in den schlimmsten existenziellen Krisen steckt. Das ist einfach nur zum Kotzen.
Ja. Ich finde, das hast du wunderschönen Punkt angesprochen und da können wir auch eine Lanze brechen, eigentlich für Menschen, die die Menschen, die durch solche Phasen oder solche Erlebnisse gehen müssen, ohne mit dann auch noch finanziellen Sorgen und auch noch alleine. Ich denke mir so oft, wenn ich meinen Tiefpunkt habe, wenn ich jetzt sozusagen keine Menschen kennen würde, oder also ich kann mir nicht erklären, wie ein Mensch das sowas aushalten kann, wenn er alleine ist. Also das ist mir ein absolutes Rätsel, leider.
Ja, ich weiß nicht. Ich denke einfach mal, dass die Chancen für diese Menschen, einfach diese Situation zu überleben, einfach noch gravierend schlechter sind, ehrlich gesagt.
Ja, ich kann da ein wunderschönes Zitat nicht wirklich, aber Freitag in der ADS-Gruppe hat das so schön auf den Punkt gebracht. Er meinte, es macht ihn richtig traurig, dass er nach, weiß nicht, Unterstützung von Familie und alles und nach 4 Jahre Therapie, meinte er, hat er immer noch wieder Ängste und sowas hochkommen und denkt sich manchmal so, what the fuck, wie kann das sein? Und dann denkt er, macht es ihn richtig traurig, dass er denkt, wenn ich schon mit so viel Therapie und privilegierter Unterstützung immer noch nicht geheilt bin, wie soll das jemand ohne schaffen, der hat doch gar keine Chance. Und das finde ich, das hat mich auch schon zum Nachdenken angeregt.
Ja, auf jeden Fall.
Das fand ich passt super zu deinem Thema gerade.
Ich glaube.
Ich habe noch einen anderen coolen Punkt, vielleicht darf ich den noch kurz sagen. Würde mich auch super freuen, wenn du jetzt wen findest oder auch langfristiger, wo du diese Last abgeben kannst, auch ein Stück weit. Weil ich finde, ich habe oft dieses Gefühl, so, man sonst ist man so panisch, ja, was soll ich machen? Und mit einem Therapeuten ist es oft so, man hat manchmal man natürlich, es geht letztendlich trotzdem um dich, aber du gehst manchmal hin so und denkst so, ja gut, ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Sag du mir, was ich machen soll, oder hilf du mir so. Und es ist dieses, was du gerade beschrieben hast davor, dieses, ich finde, dass es einem hilft, man muss da auch nicht tausend Sachen mehr recherchieren, weil man hat einen Ansprechpartner, der macht eine vernünftige Diagnose und sowas, und dieses Recherchieren, was du ja geschrieben hast, kann ich mir vorstellen, aber bei mir ist es oft so, dass einer auf dann runterzieht, dann liest man nämlich, oh Gott, das bei dem hat es nicht geholfen, oder 70% kriegen Rückfall und so, weißt du, ich finde, ich würde gar nicht Leuten, die eh schon im Burnout sind oder so, ans Herz legen, da zu sehr noch einzutauchen, oder was, wie siehst du das?
Oh Gott, jetzt habe ich gerade geträumt, das ist mir noch nie passiert. Es tut mir so leid. Kannst du, ja,
Ah, perfekt.
ja,
War auch nicht so richtig,
bis
naja.
vor zwei Sätzen alles mitbekommen. Kannst du vielleicht den letzten Satz noch einmal wiederholen?
Ich wollte sagen, ob du empfiehlst, wenn man schon so am Boden ist, dass man so ein Themen dann noch recherchiert und dann vielleicht auf Informationen trifft, die einen eher demotivieren oder denken, oh Gott, Rückfall gibt's und dies und das, weißt du, dass es besser wäre, wenn man da gar nicht so viel drüber liest, sondern einfach das, ja.
Oh, das ist, also ich finde, die Frage ist gar nicht einfach zu beantworten und ich möchte auch nicht, dass die Menschen das unreflektiert einfach so für sich übernehmen. Also bitte bei dem, was ich jetzt äußere, selber überprüfen, ob das für die Person jeweils Sinn ergibt. Also auf der einen Seite würde ich auf jeden Fall sagen, nein, da gar nicht so tief reingehen und sofort, aus meiner persönlichen Perspektive, weil ich so super Probleme habe, Hilfe anzunehmen und mir meine Herausforderungen oder Probleme einzugestehen, lieber eher lernen, so schnell wie möglich zu delegieren, in Anführungsstrichen. Also alles, was an Arbeit
Ja.
im Alltag anfällt, jetzt nicht im beruflichen Kontext, sondern in der alltäglichen Arbeit, wie man sein Leben so wegschafft oder erledigt oder so. Sich einfach so viel Unterstützung wie möglich zu holen, einfach. Also das einmal. Und als zweites aber auf jeden Fall in die Recherche gehen, sobald man es fühlt, weil ich gemerkt habe, dass ich die ein oder andere Krise on top, glaube ich, jetzt schon abwenden konnte, weil ich über meine Erkrankung ein paar Dinge erfahren habe, die mir geholfen haben, in ein tiefes Selbstmitgefühl und tiefere Selbstliebe zu gehen. Und ja, ich auch, genau wie was du vorhin schon gesagt hast in unserer Aufnahme, bei Instagram irgendwie Leuten zu folgen, die den Scheiß selber schon kennen, durchlebt haben und so weiter. Also, dass man ja da einfach so eine gesündere Selbstfürsorge kultivieren kann durch das erweiterte Wissen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich immer so also immer von der jetzigen Momentaufnahme, dem jetzigen Moment und der Gesamtsituation oder Gefühlslage abhängig.
Genau das wollte ich gerade noch anfügen. Ich glaube, man darf den Menschen, oder ich möchte euch gerne ans Herz legen, dass man da sehr vorsichtig mit umgeht, weil es kann manchmal helfen, das von anderen zu lesen oder so, aber es gibt sozusagen, manchmal habe ich das konsumiert, das hat mir geholfen, aber jetzt gerade konsumiere ich es eher gar nicht, weil es sozusagen mich eher wieder runterzieht, wenn ich den ganzen Tag nur von anderen Leuten lese, denen es schlecht geht, so. Also da muss man sehr aufpassen. Oder es gibt auch sehr Facebook-Gruppen zu diesen Themen und so, und manchmal macht mir das so richtig panische Angst, wenn ich lese, wie sehr man reinscheißen kann sozusagen, oder wie, was für eine Scheiße man erleben kann. Und dann muss ich sagen, bin ich einfach manchmal froh, ich will das eigentlich gar nicht wissen, so. Und auch bei manchen Therapien oder so, wenn es am Ende nicht wirkt oder so, habe ich ja immer noch die Arschkarte, aber ich will es eigentlich vorher gar nicht wissen, was schief gehen könnte oder so. Also das ist, da muss man, glaube ich, schon aufpassen. Also das kann einen auch eher noch runterziehen, so. Gerade wenn man ja eh nicht so stabil ist. Also das sollte gesagt sein, ja.
Ja, absolut, Conny. Das würde ich unterschreiben. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich hätte für mich noch eine letzte Frage, die ich mir gerne selbst beantworten würde hier im Interview.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ist leider Wiener echt eine Therapie. Der Therapeut muss jetzt leider zum
Ach
nächsten
so.
Patienten, aber nee, alles gut. Ich hätte sonst auch noch eine letzte Frage, aber ja, fangen mit deiner
Okay,
an.
also ich glaube, so in 5 Minuten wären wir auch durch. Wäre das noch okay? Okay. Also ich hätte, also oder hast du die Frage, die ich dir noch aufgeschrieben habe, oder Also wollen wir vielleicht die gleiche Frage stellen oder?
Nee, wir wollten
Okay,
nicht die
alles
gleiche
klar,
Frage
alles
stellen.
klar. Okay, nee, dann frag erst mal deine.
Ich wollte fragen, was jetzt sozusagen die. Ja, oder mich würde interessieren, ob du jetzt ob dir das sozusagen darüber jetzt einen Podcast zu machen geholfen hat, ob du was mitgenommen hast, sozusagen. Ich höre mich schon an wie in der Therapie, schrecklich. Und was haben Sie, das nehmen Sie heute mit bei unserem Gespräch? Und was ist jetzt eine Perspektive, die dir ein bisschen Hoffnung macht? Hast du jetzt eine, gibt's eine oder ne, was das denkst du oder wie fühlst du dich
Ach, also
dann?
es ist eigentlich ganz richtig cool, dass ich dir da den Vortritt gelassen habe, weil die perfekt zusammengreift mit der Frage, die ich mir hätte stellen wollen zum Ende. Und diese Frage ist, lustig, ich stelle das jetzt einfach mal so. Ja, Lena, warum ist es für dich so essentiell wichtig, deine schmutzige Wäsche draußen zu waschen? Okay, ich merke schon, ich bin vielleicht das.
Die Frage habe ich überhaupt nicht verstanden.
Okay.
Also ich dachte so, hä, warum? Du hast so eine Waschmaschine. Aber
Okay.
es sollte eine Metapher
Ja,
sein,
genau.
oder?
Also es geht darum.
Krass, ich dachte die ganze Zeit an Wäsche. Ich dachte, du hast jetzt gerade irgendwie so einen Zwang entwickelt, dass du irgendwie denkst, es ist natürlich, wenn ich am Fluss meine Wäsche wasche. Das habe ich gedacht. Ich denke so, was ist das?
Vielleicht machen wir das nächste Mal
Perfekt.
nochmal, dass wir wirklich ein 10-Minuten-Intro-Gespräch machen, um die Fragen ein bisschen genauer zu klären.
Nee, ist doch geil, so kam was Lustiges bei rum.
Okay. Ja, also eigentlich ist gerade so mit das wichtigste Fazit für mich, nachdem ich mich so super einsam und alleine gefühlt habe, war es für mich tatsächlich toll, weil Conny, du bist schon die Person, mit der ich tendenziell am ehesten den größten Schmutz in meinem Leben teilen kann. Und dafür danke ich dir von Herzen, dass ich überhaupt jemanden habe, der all diesen Scheiß irgendwie nachvollziehen kann, weil er die Erfahrung auch schon gemacht hat und selber so super krisenresistent ist. Also wirklich as fuck. Also man kann es ja nicht anders sagen.
Ich würde mich nicht krisenresistent nennen, ich würde mich eher
Überlebensfähig.
krisenausharrend oder krisenertragend nennen. Also es fühlt sich eher an, ich fühle mich nicht resistent, ich fühle mich eher wie, ja, ich werde zerquetscht, aber irgendwie
Du
explodiere ich nicht,
bist das
keine Ahnung.
Unkraut, das nie vergeht, sozusagen. Nein, also aus.
Nee, gefühlt ist die Krise ist gefühlt eher das Unkraut, was nicht dagegen da. Never mind, das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge, aber
Ja, du bist auch
ja.
für mich viel, viel zu schön und zu wertvoll, als dich jemals aufrichtig als Unkraut bezeichnen zu können. Also.
Genau, es wächst aber in mir viel Unkraut. Das finde ich eine gute Metapher.
Okay.
In einem schönen Garten wächst viel Unkraut,
Ja.
ja.
Ich merke auch gerade, meine Lebensenergie geht gerade so krass gegen Null, dass wir sowieso, also ich kann gleich nicht, ich muss mich jetzt auch, glaube ich, gleich erstmal hinlegen. Ich bin gerade voll erschöpft. Deswegen versuche ich es mal kurz zu machen. Also mein Fazit ist erstmal, ich merke halt gerade, dass es für mich unheimlich wichtig ist, mich nicht nur einer vertrauten Person mitzuteilen, sondern weil die Menschen, die mich am meisten lieben und mich am meisten unterstützen wollen und mir auch die Hilfe anbieten, aber überhaupt nicht die Fähigkeiten mitbringen, um mich so unterstützen zu können, wie ich es gerade brauche. Also ich meine, also ich hoffe, das ist jetzt gerade klar, dass es dieses, dass niemand eine Schulung bekommen hat, wie geht man dann mit einer schwer Stressfolge erkrankten
Ja.
gerade um und was macht man, wenn dann Drama hochkommt und
Ja.
sie explodiert und so.
Ja.
Dass es für mich gerade von essentieller Bedeutung ist, diesen ganzen Schmutz im Außen zu teilen und jetzt auch irgendwie über meinen Instagram-Kanal oder über diesen Podcast zu teilen, weil ich brauche mehr Menschen in meinem Leben, die den Scheiß selber durchlebt haben, und dieses Mitgefühl von den Menschen, die das halt kennen und die damit umgehen können, weil sie selber, ja, weil sie selber den ganzen Scheiß halt kennen. Und es ist mir auch extrem wichtig, weil ich so große Träume habe, anderen Menschen zu helfen, dass es vielleicht sozusagen gleichzeitig noch diesen allgemeinen Nutzen oder den Dienst an anderen Menschen tut und ich durch, indem ich meinen Scheiß und meine hässlichsten Sachen und meine schmutzigste Wäsche und diesen ganzen Ekel teile und diese Abgründigkeiten, dass es wiederum anderen Menschen hilft und sie das Mitgefühl oder auf das Mitgefühl von mir zählen können. Und also ich finde, das ist gerade eigentlich ein super heilvoller selbsttherapeutischer Ansatz und dann halt eigentlich als letztes noch das, was du gesagt hast, dass ich so hoffe, dass ich mit meinen wundervollen, liebevollen, kraftvollen finanziellen Unterstützern, aka meinen Eltern, irgendwie einen Kompromiss finde, dass ich in der Übergangsphase vielleicht privilegierterweise auf jemanden zurückgreifen kann, wo ich dann irgendwie 1, 2 oder 3 Sitzungen bezahle und jetzt schnell Hilfe bekomme, weil ich sie sofort und akut brauche und wir in der Zeit das zusammen und mit ihrer Unterstützung schaffen, dann Kassen, Patientenleistungen an Land zu ziehen, weil ich das alles gerade brauche. Genau, das ist das Fazit.
Ja, da kann ich nur sagen zu, du kannst ja auch immer gern mich als Beispiel anführen, das bei mir auch genauso und auch gut funktioniert hat. Und zur schmutzigen Wäsche waschen, ich finde, das ist ein super Gedanke und der passt aber auch genau auf diese, auf die andere Sache passt es genauso gut, finde ich, dass man mal einfach nicht erwarten kann, dass die Familie oder Freunde auch einen Therapeuten ersetzen und die Therapeuten einfach halt absolut ihre Berechtigung haben, weil man da mit denen halt auch die Wäsche waschen kann, sozusagen auch im Außen und nicht mit der Familie das machen muss. Und ich finde das eigentlich ein schöner Ansatz, dass die Familie da ist, sozusagen einem im Alltag und bei auch mit finanziell zu unterstützen, aber sie halt einen nicht in manchen Sachen einfach nicht so gut unterstützen kann wie ein Therapeut, aber sich das eigentlich super ergänzen darf und kann. Und ja, sonst wollte ich noch sagen, ich bin super stolz und dankbar für dich, an dich, auf dich, whatever, dass du es geschafft hast, in diesem Tief diese, dir trotzdem diese Hilfe selbst zu suchen und zu, nach einer Podcast-Aufnahme zu fragen. Ich bin stolz, dass ich habe am Anfang, ja, das war schon wieder so eine random Entscheidung gefühlt und ich sehe jetzt erkenne ich erst die Wichtigkeit dieser Folge und es macht mir fast Angst, dass ich das am Anfang nicht so krass erkannt habe wie jetzt gerade, aber Gott sei Dank hat es geklappt. Ich bin selbst überrascht, wie viel Spaß es mir gemacht hat, dir zuzuhören. Was sich vielleicht weird anhört, also es hat mich auch manchmal getriggert, also jetzt nicht so, also nicht, weil es mich irgendwie gestört hat, sondern es hat mich getriggert, weil ich viele Erfahrungen kannte und den Schmerz davon eher wieder so ein bisschen weggeschlossen habe und ist natürlich auch einen selbst wieder den eigenen Schmerz auffühlt, wenn jemand anders so krass von deinen Tiefs berichtet, die man halt selber kennt, aber das war trotzdem noch alles gut machbar und ich hoffe, dir hat es irgendetwas geholfen und ich finde, ich bin richtig froh oder ich hoffe, dass ich richtig viele Leute diese Folge anhören können, weil ich habe das Gefühl, dass, was ich überhaupt nicht erwartet habe, da trotzdem was, also dass du halt krass für dein Tief wieder krass dazu beigetragen hast. Also es war halt gefühlt trotzdem eine ultra produktive Folge. Also man kann, glaube ich, da richtig viel mitnehmen. Also ich habe mich mal richtig schlecht gefühlt, weil ich dachte, okay, jetzt will ich wieder nur irgendwie versuchen, eine Lösung daraus zu ziehen oder so. Also und ich war manchmal, weiß nicht, ob ich dir genug Raum gegeben habe, einfach das Leid anzuerkennen, weil ich versucht habe, irgendwie zu moderieren, aber ich hoffe, es war okay für dich, meine Moderation. Ich denke, dass diese Folge richtig viel Benefit für Menschen haben kann und ich habe jetzt mehr gerade wieder lange Rede, kurzer Sinn. vielen Dank fürs Zuhören und ich danke dir für dein Teilen deiner Situation. Ich rede hier echt.
Alles gut, Conny. Ich weiß ja, dass du jetzt gerade kurz vor deinem nächsten Termin stehst und ich glaube, ich habe jetzt keine Zeit, um dir einmal ausschweifend zu danken. Vielleicht ist das okay, wir verschieben.
Doch,
hast du. Echt, dafür ist noch Zeit?
Ja. Dafür ist immer Zeit. Na, meine Familie hat eh schon fertig gegessen, also ist jetzt alles. Die warten auf mich.
Ja, alles klar. Okay, aber ich werde das andere gerade nochmal kurz schnell vorziehen, weil das noch schneller geht. Bevor ich dir danke, möchte ich gerade einmal kurz mir dafür danken, dass, weil ich wollte mich erst entschuldigen, habe ich gerade gemerkt im Kopf, und dann dachte ich, nein, das ist ja nicht mehr die Strategie, die mir ein nachhaltig gesundes Leben bescheren kann, sondern eher bedanken. Genau, ich möchte mir dafür danken, dass ich so offen war, dass ich auch ein paar so jämmerlichere und sozusagen hässlichere Seiten von mir wenigstens so leicht gezeigt habe, weil ich jetzt das mein ganzes Leben lang eigentlich komplett unterdrückt habe und so jedes Mal, wenn ich was Hässliches jetzt von mir rauslasse, also dass ich irgendwie klage, jämmerlich bin, mich im Mangel verliere und komische Sachen sage, die irgendwie peinlich sind, das ist halt jetzt tendenziell eigentlich eher ein gutes Zeichen und genau das freut mich und
da muss ich ja direkt reingrätschen und sagen, wer sagt eigentlich, dass es hässlich ist? Ist es nicht eigentlich einfach nur menschlich? Und aus meiner Perspektive hatte ich eher das Gefühl, dass du krank beherrschst was, weil ich hätte es auch okay gefunden, wenn du in Tränen ausbrichst und schreist. Das wäre auch okay gewesen, glaube ich, der Ort hier. Aber darum fand ich eher, dass du krass über die Situation, glaube ich, ultra... Ja, ich will jetzt nichts funktioniert sagen, aber ja, du hast wieder... Ich will auch nicht performen also sagen, aber du hast eigentlich krass, also, krass was im Sinne eher des Podcasts abgeliefert sozusagen. Und, du musst, glaube ich, überhaupt nichts, kannst krass stolz auf dich sein, dass du noch so beherrscht über dieses Thema geredet hast.
Ja, ich weiß. Es ist so gerade so eine weirde Mischung, weil ich merke auch gerade, wo du sagst, dass ich so ein Bauchschmerzkloß in meinem Bauch kultiviert habe, weil ich halt nicht rausgelassen habe, was ich fühle und geweint habe und meine Emotionen so voll ausgedrückt habe. Aber ich freue mich über den Lichtblick, dass ich überhaupt mir einen Moment genommen habe, um mal zu sagen, ich weiß nicht, und ob meine Eltern mich genug unterstützen, bla bla bla, und Angst und so. Das ist schon mal, es ist ein ganz kleiner Fortschritt in meinem Selbstausdruck. Und genau, also Dankbarkeit dafür.
Den feiern wir natürlich.
Danke, Conny, du bist der Beste. Und da kommen wir jetzt auch gleich zu dir. Ich danke dir erstmal für deine kostbare Zeit und dass du mir den Raum gegeben hast, den ich so unglaublich gebraucht habe. Du bist echt der beste und wundervollste Partner und den ich je in meinem Leben hatte und ich liebe dich über alles. Und ach, witzig, das wusste ich gar nicht, dass ich das sagen möchte, aber das hatte ich gestern, habe ich beim Einschlafen gestern Abend schon genau in diesen Worten gedacht. Und ich weiß, diese freie Liebe-Thematik ist nochmal mindestens eine andere Podcast-Folge wert, also nur das macht es irgendwie plakativer, deswegen reiße ich das nur ganz kurz an. Da ich jetzt gerade so aufregende andere, also ich hoffe, das triggert dich jetzt so straight nicht, also und wir sprechen ja auch privat darüber, romantische Erfahrungen mit anderen jungen Männern gemacht habe, merke ich jetzt doch krass, dass ich noch nie in meinem Leben einen Mann kennengelernt habe, der so mutig und psychisch kraftvoll ist wie du. Und ich finde es so Quatsch und so missverstanden, weil du gerade auch Probleme mit schwereren Depressionen und krassem ADHS und auch Burnout-Symptomen und so weiter hast, dass tendenziell du aus Perspektive der Gesellschaft eher als kränklich oder schwächlich angesehen werden könntest, ist für mich also das krankeste Missverständnis auf dieser Erde, weil also von allen Männern, ich meine wirklich allen Männern, die ich je gekannt habe, bist du der Einzige, der in der Lage ist, mit mir diesen kranken Scheiß durchzuleben. Du bist der Einzige, der sich das anhören kann, ohne selbst zusammenzubrechen, obwohl du in so einer kranken Krise steckst. Du bist so unglaublich stark und wild, Conny. Und das wollte ich jetzt einfach am Ende mal anerkennen, dass die Welt das einmal hört, was für ein krank, unglaublich starkes Wesen du bist und dass du so liebevoll bist und ich das anerkenne, alles, was du für mich tust, obwohl du nicht in deiner vollen Kraft bist und ja, du das auch alles nicht alleine tragen musst, aber danke für jede Sicherheit und Halt, die mir kein anderer Mann im Entferntesten gerade so geben kann wie du. Danke dafür.
Danke. Tja, da kann ich eigentlich nur sprachlos zurückbleiben. Und mir vielleicht auch mal erlauben, das kurz mal zu fühlen. Ja. Nicht direkt wieder im Verstand was zu antworten.
Bitte, nimm das mal einfach nur an gerade. Ja.
Trotzdem, wollte ich noch sagen. Ja, danke für das ganze Teilen. Und ich finde wunderschön, wie sehr dieses Format oder die äußere Form eines Podcasts, finde ich, geholfen hat, das zu verarbeiten. Ich finde, es hat es auf jeden Fall leichter gemacht, mit diesen ganzen Gefühlen umzugehen und ja, das freut mich sehr und ich muss nur sagen, auf jeden Fall, Konrad, vielen Dank fürs Schneiden. Ich wünsche dir viel Spaß damit und ich hoffe, du bist nicht böse, dass du heute nicht dabei warst.
Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank für dich, Konrad, falls du das für uns machst. Ich könnte die Unterstützung definitiv gebrauchen. Ja, also ganz viel Liebe an euch beide und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen von ganzem Herzen und ich steige damit aus.
Gut, dann vielen Dank, dass ihr 1 Stunde 20, wir haben es jetzt gerade geschafft, euch an die Ohren gebunden habt. Sagt man das so? Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis dahin,
Macht's
reingehauen.
gut.